Der Predigtext ist heute entnommen aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 8 bis 18. Nee, 6 bis 18. Ich lese uns diesen Text. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist von Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass auch wir ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für uns, für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht mehr unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal. Wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber Gott sei Dank, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart, und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch im Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Soweit erst einmal. So, dann wird es erst mal still, weil das muss man sich erst mal durch den Kopf gehen lassen und ins Herz gehen lassen. Der alte Mensch, die Gnade Gottes, der neue Mensch, unter dem Gesetz lebend, auf der einen Seite und auf der anderen Seite unter der Gnade lebend, im Dienste der Gerechtigkeit. Wie ist das denn eigentlich? Ich habe mich sehr bemüht, das ein Stück weit zu verstehen. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Der Mensch ohne Gott, der Mensch ohne Christus auf der einen Seite. Und was ist mit der Sünde? Sind das die Kleinigkeiten? Man hat mal von der Arbeit so einen Stift mitgehen lassen oder hat mal so eine Notlüge verbreitet, um selbst besser dazustehen. Aber was sind denn eigentlich diese Dinge? Und in meiner Vorbereitung bin ich auf eine Grafik gestoßen. Ich habe die geliehen, ja, von einem Herrn Ari de Rover. Wer Niederländisch kennt, der ist ja Niederländer. Auf Deutsch würde das sagen Ari de Räuber. Ob er es selbst geklaut hat, weiß ich auch nicht, aber das spielt ja auch in diesem Falle keine Rolle. Ich möchte erst mal einen ersten Einblick geben. Genau, darum geht es. Wer sind wir denn eigentlich, wenn wir versuchen, unser Leben ohne Gott zu gestalten? Wenn wir ohne Christus leben? Und dann ist diese Grafik sehr, für mich auf alle Fälle sehr hilfreich gewesen, denn es zeigt ja eigentlich, wie das natürliche Leben, das wir so auf dieser Erde miteinander leben, aussieht. Wir haben unser Verhalten, Wir haben unsere Qualitäten, unsere Talente, unsere Kompetenzen. Wir haben unsere Werte, unsere Grundsätze, unsere Glaubenssätze. Und wir haben unsere Identität. Alles zusammen. Geist, Seele und Leib. Aber es wird gespeist auf der einen oder anderen Weise. Und das fängt damit an, dass wir uns in unserer Identität letztendlich davon speisen lassen, wer wir sind, uns davon füttern lassen, was unsere Umgebung sagt. Zunächst mal unsere Eltern, als wir geboren worden sind. Vielleicht schon vor der Geburt, dass wir das eine oder andere mitbekommen haben. War ich ein Wunschkind oder war ich eigentlich unerwünscht? War ich willkommen in dieser Welt? Hat es gerade gepasst oder nicht gepasst? Wie sind meine Eltern mit mir umgegangen? Waren sie immer für mich da? Oder stand ich an manchen Stellen auch allein? Und dann entwickelt sich das, eine Überlebensmöglichkeit. Wie komme ich durch dieses Leben hindurch? Was prägt mich in den jungen Jahren? Bin ich einer, der draufhaut, wenn es nicht passt? Oder mache ich lieber duktig? Sind alles so Dinge, die einem durchs Leben tragen, wenn man jung wird. Glaubenssätze. Du bist geliebt, wenn du leistest. Du bist geliebt, wenn du gute Noten hast in der Schule. Aber wie oft haben wir gehört, du bist geliebt, einfach weil du da bist. Auch wenn du nichts kannst, bist du dann trotzdem angenommen. Bist du dann trotzdem herzlich willkommen. Und Gott? Gott ist irgendwo. Spiritualität. Viele Menschen sind auf der Suche nach dieser Spiritualität. Da müsste doch ein bisschen mehr sein. Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Und wir sind auf der Suche nach dieser Religiosität. Aber wenn wir als Gemeinde etwas wirklich Religiöses tun möchten, dann schlage ich vor, wir legen nochmal eine Kollekte zusammen, weil das ist ja religiös. Das ist eine Leistung, die wir bringen können, um unser Gewissen zu beruhigen. Hat aber wenig so mit Gott zu tun. Wir versuchen durch alle möglichen Aktionen und Aktivitäten vor Gott angenehm zu sein. Das ist ja, was dieses Bild versucht darzustellen. Und unser natürliches Leben geschieht auch in den Glaubensgemeinschaften. Wer da vorne steht, wer darf mitspielen, wer darf dabei sein, wer ist gerne zugehörig. Ein Leben ohne Christus, letztendlich. Und genau dieses Leben, und die Sünde heißt es an dieser Stelle in dem Römerbrief, Hamathia, am Ziel vorbei, haarscharf daneben geschossen, ist vorbei, ist Sünde. Denn das Ziel war ja ein anderes. Es war etwas anderes beabsichtigt. Und wir haben am Ziel vorbeigelebt. Auch das Volk Israel in der damaligen Zeit und die Römer am Ziel vorbeigelebt. Denn Gott hat uns letztendlich geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. So war es doch am Anfang, was wir auch in 1. Mose lesen. Geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Geschaffen, um in seiner Liebe zu sein. Und wir haben nicht vertraut und sind eigene Wege gegangen. Mit einer Perspektive, wenn ich weiß, was gut ist und was böse ist, bin ich wie Gott, wenn ich unterscheiden kann. Und es ist uns zur Falle geworden. Und genau dafür kommt Christus auf diese Erde, von dem es in dem zweiten Korintherbrief heißt, in Kapitel 5, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Freiheit erleben, damit wir ja, wieder neu in seine Gegenwart kommen können. Christus kommt auf diese Erde und Christus stirbt am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz, damit dieses sündige Wesen unwirksam gemacht werden kann und wir nicht länger der Sünde dienen. Die Sünde, die Schuld, die wir mit uns oder jede von uns alleine auf sich geladen hat, muss vergeben werden. Einer bezahlt die Zeche. Und wir können das nicht. Die Schuld reicht, oder das, was wir leisten können, reicht nicht aus, um diese Schuld bezahlen zu können. Denn sie muss mit Blut bezahlt werden. Im Hebräer Kapitel 9, Vers 22 lesen wir, überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Einer bezahlt die Zeche. Im Alten Testament waren das Opfertiere, die dafür herhalten mussten. Schuldopfer und das Opfer am großen Versöhnungstag waren notwendig, um das Volk immer wieder zurück in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und dann kommt Christus auf diese Erde und mit seinem Opfer ist die Schuld aller Menschen getilgt. Die Schuld des Volkes Israel und unsere Schuld am Kreuz von Golgatha. Und wir werden eingeladen, uns darunter zu stellen und zu sagen, ja, ich gehöre auch dazu. Auch für mich, auch für uns ist Christus gestorben. Und weil ich das Opfer im Glauben annehme, werde ich freigesprochen. Gnade. Gnade. Ein anderer bezahlt und ich bin frei. Ich weiß nicht, ob wir das immer so gut fassen können. Mir fielen in der Vorbereitung so einige Geschichten ein, die man dazu erzählen kann. Einer davon ganz kurz. Eine Dame aus der oberen 10.000 ihrer Stadt, schon ziemlich wohlhabend, wurde beim Klauen erwischt. Das sind nicht nur die armen Leute, denen das passiert, aber das kommt auch in diesen Kreisen vor. Ja, naja, Name der Dame, ja, darf ich hier verraten, das ist Frau Sowieso. Und Frau Sowieso wurde erwischt und ihr drohte ein Prozess, weil es kam ja zu Anzeigen, deswegen eine Klage eingereicht und wie es dann so halt geht. Aber da diese Dame in den oberen 10.000 auch so ihre Netzwerke hatte, versuchte sie diese zu bespielen. Und sie ging zu dem Richter, der für ihr Fall auch zuständig war. Sie kannte ihn aus anderen Angelegenheiten schon und sie sprach ihn an, Herr Richter, begnadigen Sie mich, begnadigen Sie mich. Und der Richter schaute die Frau an, ach, Frau Sowieso, ich würde Sie so, so gerne begnadigen. Aber um Sie begnadigen zu können, ist es zunächst mal notwendig, dass Sie verurteilt werden. Dieses Urteil hat Gott schon längst für uns gesprochen. Dieses Urteil ist, ihr seid schuldig. Ihr habt mir nicht vertraut. Ihr seid an einem erfüllten Leben mit mir in meiner Gegenwart vorbeigegangen. Habt versucht, eigene Wege zu entwickeln. Zu sein, wie ich bin. Und ihr scheitert. Wir alle. Mit Gesetz oder ohne Gesetz. Aber ich habe einen Weg daraus. Nehmt das Opfer Jesu Christi für euch im Glauben an. Dann seid ihr frei. Dann braucht ihr nicht mehr bezahlen. Dann dürft ihr in meine Gegenwart kommen. Solange wie ihr zulasst, dass Christus in euch ist, Und wir reden so gerne auch davon, Jesus, der Weinstock, der wahre Weinstock. Und wir sollen Frucht tragen. Jesus, der auch sagt im Johannes Kapitel 15, ich bin der wahre Weinstock, bleibet in mir und ich in euch, damit ihr Frucht tragt. Wie das so ist bei Veredelungen, man braucht einen guten Unterstamm, man braucht von einer anderen Pflanze aus diesem, wenn ich mal beim Weinstock bleibe, aus diesem Weinstock eine Möglichkeit, eine Rebe zu bekommen oder Knospen einer Rebe zu bekommen, die das Potenzial haben, richtig Frucht zu tragen. Und die verbindet man miteinander. Das ist ja das, was bei einer Veredelung passiert. Es wird eingepfropft, wird verbunden, dass das zu einer Einheit zusammen wachsen kann. Dass auf diesem guten Stamm letztendlich auch eine Pflanze rauswachsen kann, eine Veredelung, die gute Früchte trägt. Und das ist das, was geschieht, wenn uns diese Gnade erreicht und wenn wir uns darunter stellen. Wir steigen in ein neues Leben ein. Bitte das Letzte aus diesem Teil. Das Bild ist fast gleich. Einige Unterschiede. Dadurch, dass wir uns auf Gott eingelassen haben, dass wir zu seinem Angebot Ja gesagt haben und wir in Christus bleiben, bekommen wir Zugang zu dieser Gnade, bekommen wir Zugang in Jesus Christus zu einem Leben an Gottes Hand, mit Gott selbst. Gott spricht und er spricht nicht mehr durch die Menschen, die uns immer wieder bestätigen, wer wir sind. Unsere Identität ist in Gott gegeben. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich sorge für dich. Ich kümmere mich darum, dass dein Leben gelingt. Deswegen bleibt in Christus. Und deswegen schreibt Paulus auch hier in dem Römerbrief, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Wendet euch davon ab. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Wie sagt uns da auch der Epheserbrief im zweiten Kapitel? Aus Gnade seid ihr gerettet worden, das nicht aus euch Gottes Gabe ist. Das ist ein Geschenk. Nicht, dass ich jemand rühme, sondern Gott hat gute Gaben gegeben, damit wir und Werke vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln und damit in Christus die Dinge tun, die Gott vorbereitet hat, dass wir sie tun. Und so bald wie wir anfangen, das zu tun, werden wir Erfahrungen mit Gott sammeln, werden wir mit ihm unterwegs sein und werden wir langsam Stückchen für Stückchen verstehen, was es heißt, in seiner Nähe zu leben, was es heißt, in der Vollheit seiner Liebe zu stehen. Dann sind wir nicht mehr davon abhängig, was andere Menschen über uns aussagen, ob sie uns gut finden oder nicht gut finden, ob wir jetzt die passende Borussia als Fan verfolgen oder gar nicht, sondern ob wir zu Jesus gehören, ob wir uns an ihn halten. Wir brauchen diese anderen Götter, die es auch in unserer Zeit gibt, immer, die brauchen wir gar nicht mehr. Weil Gott uns in unserer Identität bestätigt und sagt, du bist geliebt, du bist gewollt. Egal, was die Menschen denken, was die Menschen über euch aussagen, ich habe dich gewollt. Du bist mein geliebtes Kind. Ich möchte, dass du in meiner Nähe bist. In dieser Gemeinschaft mit Gott verblassen die äußeren Umstände und können wir auch damit leben, besser leben, dass wir an so manche Stelle nicht verstanden werden, an manche Stelle auch anecken, weil wir anders sind, weil Christus in uns lebt, weil Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit sich in unsere Umgebung äußert. Wenn wir nachher, nach diesem Gottesdienst nach Hause gehen, dann halten wir nicht inne hier an der Tür nach draußen und stellen alles wieder ab und morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus, sondern wir nehmen Christus in uns mit, in unseren Alltag. Egal, ob morgen die Sonne scheint oder ob es morgen regnet. Ja, ob es morgen kalt ist oder nicht kalt ist, ob ich meinem Beruf wieder nachzugehen habe oder in der Schule wieder die Stunden abzusitzen habe. Holger, tut mir leid, aber manches Mal ist das halt so. Wie wir in irgendeiner Weise mit unserem Alltag umgehen. Wir dürfen gewiss sein, in Christus sind wir und bleiben wir. Und in Christus sind wir Geliebte Gottes. In Christus haben wir Zugang zum Vater. In Christus sind wir Miterben der Herrlichkeit Gottes. Sind wir Hausgenossen, dürfen immer anklopfen. Brauchen keine Telefonnummer mehr anrufen für irgendeine Seelsorge oder sonst was, sondern in Christus haben wir diesen Zugang zu Gott, der uns durch seinen Heiligen Geist in aller Wahrheit lehrt, die guten Dinge zu tun, die letztendlich dazu beitragen, dass die Herrlichkeit Gottes sich in unserem Leben verwirklicht und dass diese Herrlichkeit Gottes für andere sichtbar wird. Und dafür lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich, unterwegs zu sein. Dafür lohnt es sich, anderen Menschen durch unser Leben zu zeigen, dass wir Geliebte sind. Und wenn wir schon Geliebte sind, können wir auch andere lieben. Wenn wir angenommen sind, können wir auch andere annehmen. Auch wenn uns das am Anfang manches Mal nicht leicht fällt. Solange wir versuchen, ohne Gott auszukommen, werden wir immer wieder an unseren Grenzen kommen und merken, ich schaff's alleine nicht.Ber Gott sei Dank für all diese Dinge ist Christus gestorben. Ist Christus ans Kreuz gegangen, hat sein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha. Das, was wir gleich, wenn wir Abendmahl feiern, miteinander feiern werden. Hat sein Leib für uns dahingegeben, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden, so heißt es in Jesaja 53, durch seine Wunden und durch seine Striemen sind wir geheilt. Diese Gnade ist uns schon längst zuteil geworden. Und wo Paulus die Gemeinde zu Rom nochmal neu auffordert, das zu überdenken und daran zu arbeiten, das zu leben, werden auch wir eingeladen, aufgefordert, das für uns immer wieder neu in Anspruch zu nehmen. Dass wir Diener Gottes sind. Nein, vielmehr, wir sind Kinder Gottes. Kinder der Gerechtigkeit, Kinder der Liebe Gottes, weil wir Christus in unserem Leben angenommen haben und in Christus Gerechtigkeit gefunden haben. Gott spricht, ihr seid meine geliebten Kinder, ich sorge für euch. Das wünsche ich uns das immer wieder neu bewusst wird. Gerade bei den kritischen Situationen, wenn wir aus welchen Gründen denn auch immer an unseren persönlichen Grenzen stoßen. Wir merken, hier geht es vielleicht gar nicht weiter. Und trotzdem, egal ob ich was einzubringen habe oder nur dabei sein kann, wir sollten gewiss sein, Gott liebt uns. Und er setzt alles daran und hat alles daran gesetzt, dass wir dieses Ziel, diese Bestimmung, die er für uns bereithält, ein Leben in seiner Nähe, in seiner Herrlichkeit, dass wir das erreichen. Damit letztendlich nicht die Sünde haarscharf am Ziel vorbei die Oberhand gewinnt, sondern dass wir das Ziel unseres Lebens erreichen. Christus in uns. Ein Geheimnis Gottes und Hoffnung der Herrlichkeit mitten unter uns. Das wünsche ich uns, dass das immer mehr in unserem Leben sichtbar wird. Weil dadurch und nicht durch das, was wir sagen, wird Christus in dieser Welt verherrlicht. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, du wusstest von dieser Sünde gar nichts und bist zur Sünde gemacht worden. Zur Sünde für alle Menschen. Und hast es am Kreuz getragen und dein Opfer am Kreuz von Golgatha reicht. So lesen wir das immer wieder in der Schrift. Damit wir diese Gnade empfangen können. Damit wir als Kinder Gottes gerechnet werden können. Danke dafür. Und danke, dass wir das immer wieder neu buchstabieren dürfen. Dass wir in dir ewiges Leben haben. Und dass wir in dir den Vater erkennen dürfen. So wollen wir dich preisen und ehren für deine Liebe, die bis in den Tod gereicht hat. Wir wollen dich preisen für deinen Tod und für deine Auferstehung, wodurch auch uns Hoffnung gegeben worden ist. Dir sei Preis und Ehre und Anbetung. Und deinen Namen wollen wir erheben, indem wir auch miteinander Abendmahl feiern, indem wir uns da besonders dran gedenken, was du für uns am Kreuz von Golgatha getan hast. Wir loben dich und preisen dich und geben dir in allen Dingen die Ehre. Amen.